Wenn du morgens schon so negativ bist und aufstehst und dir denkst, ach du, ich will jetzt keine Schimpfwörter sagen, du weißt, ich bin
Ja.
Italiener, ich sage gern Schimpfwörter, nicht, dass jetzt alle Italiener so wären.
Wie kommst du drauf? Ich wohne nur in der Nähe von Italien.
Hallo, mein Name ist Verena Enz.
Und ich liebe es, näher hinzusehen.
Ich mag Erfolgsgeschichten, Hintergründe, Learnings, schöne und weniger schöne Inputs. In diesem Podcast gehen wir gemeinsam auf eine Mama-Business- und Mindset-Reise. Wir hören inspirierende Geschichten und nehmen uns ganz viel mit.
Mein heutiger Gast ist Heidi, bekannt als Rosella Mia auf Instagram und YouTube. Die gebürtige Italienerin lebt mit ihrem Mann und ihren 5 Jungs im Alter von 24 bis 5 Jahren bei Frankfurt. Die leidenschaftliche Köchin teilt auf Social Media ihren Alltag, clevere Hacks, geniale Rezepte. Und heute gibt sie uns ein sehr persönliches Behind the Scenes. Wir sprechen über Schicksalsschläge, wir sprechen über das Mama-Sein, große Kinder, kleine Kinder, wie die Zeit oder auch Schicksalsschläge verändern. Und Heidi plaudert aus den Nähkästchen. Sie erzählt uns von ihren Anfängen auf Instagram und YouTube, was zu beachten ist, was sie beachtet hat und was sich in dieser Zeit so viel verändert hat.
Liebe Verena, ich freue mich. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch.
Liebe Heidi, in meiner Instagram-Bubble kommt die Morgenroutine ganz oft vor. Viele Mamas nehmen uns mit und zeigen uns ihren Morgen. Wie können wir uns den Morgen bei Rosella Mia, Heidi, mit ihren 5 Jungs, Bella, den Hund, ihren Mann so vorstellen? Geht es da turbulent zu oder eher schon ruhiger? Wie sieht es bei euch aus?
Also ich muss dir ehrlich sagen, bei uns ist es gar nicht so spektakulär, wie sich das anhört. Denn die großen Jungs, die 4 Großen, die sind ja dann schon aus dem Haus. Mein Mann sowieso, der geht schon um 7 auf die Arbeit. Und dann bleibt nur noch der kleine Liam bei mir. Ich sage immer der kleine Liam, dabei ist er ja schon 5. Und ja, ich bleibe ein bisschen länger neben ihm liegen tatsächlich, weil er sonst direkt hinter mir stehen würde, und arbeite schon mal ein bisschen was mit dem Handy. Du kennst es, ne? So ein paar E-Mails noch beantworten, vielleicht noch ein paar Bilder bearbeiten. Aber dann immer so gegen 6:30, 7 stehen wir dann beide letztendlich auf und dann wird gefrühstückt und ja, dann geht der Tag los. Aber bis das passiert, sind schon nochmal 2 Stunden im Bett mit Arbeit quasi.
Was ist denn die erste App, die du öffnest?
Oh Gott, das darfst du gar nicht sagen, ne? Du musst dir denken. Natürlich Instagram, ganz klar. Da wird dann geschaut, was noch so los war in der Nacht, ob irgendwelche Kommentare noch reingekommen sind, beziehungsweise Nachrichten, die dann noch beantwortet werden, damit ich das schon mal abgearbeitet habe, in Anführungsstriche. Und ja, aber das ist so meine erste App. Und deine?
Meine erste App? Ja, ich versuche jetzt wirklich in der Früh ohne Handy zu starten. Die Kinder sind ja noch, bei uns ist noch ein bisschen turbulenter in der Früh.
Ja.
Das war es aber bei euch bestimmt auch. Wie war das bei euch mit 4, mit den 4 Kleinen, wo sie noch, der Liam ist ja, du hast ja einen Altersunterschied von 24 zu 5, also 24 ist der Älteste, 5 ist der Kleinste. Da hat es früher wahrscheinlich anders ausgesehen, oder?
Ja, natürlich, ganz anders. Also die 4, die waren ja alle dicht aufeinander, sag ich mal. Also die hatten einen Altersunterschied von, 18 Monate. Jetzt der Gianluca zum Beispiel zum Alessandro. Und dann der Moritz, ne? Also ja, die waren, es war schon trubelig. Auf jeden Fall anders als jetzt. Ne, weil bis du halt 4 kleine Kinder fertig hast, bis sie gefrühstückt haben, Zähne geputzt, bis sie alle angezogen waren. Und dann vor allen Dingen im Winter, ne?
Ja, wie lang hat das gedauert? Wie spät bist du da aufgestanden und wann sind sie außer Haus oder ihr außer Haus? Wie
also ich bin
hast
da,
du das gehandelt?
Ich bin da auch schon um 5:30 aufgestanden. Und ja, das sah halt ganz anders aus. Aber irgendwann hast du ja deine Routine und auch die Jungs, ne, ganz klar, wussten ja, was los ist. Aber letztendlich, du steckst ja nicht drin. Manchmal schütten sie dann nochmal Milch aus Versehen. Oder der eine muss nochmal auf Toilette. Und also du kennst es. Es ist doch alles ein bisschen, ja, trubeliger, würde ich sagen. Aber auch das ging. Und es ist alles gut gegangen.
Kannst du uns da den einen oder anderen Hack weitergeben? Wie hast du das für dich gehandelt, dass du dennoch, dass du es einfach geschafft hast? War dein Motto einatmen, ausatmen? Oder wie hast du das selbst empfunden? Weil was können wir da von dir lernen? Weil irgendwie bei mir ist es im Moment noch ziemlich, manchmal gibt es so die eine oder andere Streiterei, besonders wenn die Kinder dann später schlafen gegangen sind. Ich glaube, wir kennen das alle, aber in der Früh ist es bei uns sicherlich die turbulenteste Zeit des Tages.
Ja, verständlich, weil jeder muss sich ja fertig machen, jeder muss ins Bad, dann fehlt vielleicht noch irgendein Buch oder oh Mama, wo hast du die und die Schuhe hin oder was auch immer. Also ja, es ist trubelig, das wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, es ist alles immer reibungslos abgelaufen, aber ja, das, so wie du gesagt hast, einatmen, ausatmen. Man braucht halt ganz viel Geduld. Ich sag immer zu meinen Kindern, wenn sie mich ärgern, so aus Spaß, oh lieber Gott, schenk mir ganz viel Geduld heute. Spaß, ne? Und dann wissen sie schon, oh, Mama ist kurz vorm Schimpfen. Ja, ist so. Aber den ultimativen Tipp gibt's da. Also jetzt von meiner Seite, ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn letztendlich sind ja alle Kinder unterschiedlich. Der eine ist vielleicht ein Morgenmuffel, der andere ist schon super gut gelaunt in der Früh und der eine braucht mehr Hilfe beim Anziehen, der andere weniger. Also es ist, und jetzt habe ich natürlich leicht reden. Ich habe nur noch einen Kleinen und ja, der wird auch noch angezogen. Ne? Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit, gell?
Jetzt hast du mehr Zeit. Ja, aber ich fühle trotzdem mit dir, also ich kann mir das vorstellen, wie das so ist, wenn du so vier Kleine hast, also meine sind ja jetzt auch schon, jetzt mit 13 und 12 geht das natürlich auch, aber ja, bei uns fängt halt gerade die Bad-Debatte, bei Mädchen ist das vielleicht jetzt dann in dem Alter dann noch einmal anders, jetzt haben wir aktuell die Bad-Debatte. Wer was nimmt, wer was, also das ist dann schon wieder eine andere Geschichte, aber kleine Kinder, große Kinder, das passt jetzt genau dazu. Was ist für dich als Mama, du hast ja klein und groß, dieser große Unterschied? Weil ich höre oft, ja, mit den kleinen Kindern, wir kennen es, die schlaflosen Nächte, es zehrt, es ist anstrengend. Und viele sagen dann, ja, es ist leichter, wenn die Kinder größer sind. Aber wie siehst du das? Ich kann das jetzt nicht unbedingt bestätigen, meine sind aber jetzt noch nicht so groß wie deine. Da bist du die Erfahrenere. Wie empfindest du das als Mama mit schon größeren Kindern, kleine Kinder, große Kinder? Wie siehst du das?
Also, es verlagert sich. Du bist ja trotzdem immer am Ball als Mama und machst dir Gedanken beziehungsweise versuchst, das Ganze zu ordnen. Und ob die Kinder jetzt groß sind oder klein, du bist ja trotzdem immer dabei. Also, klar, ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe den Satz früher immer gehasst, wenn das jemand zu mir gesagt hat, ne? So kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Meine Güte, ich konnte damit halt auch nichts anfangen. Klar, ich hatte ja auch nicht diese Erfahrung. Ich dachte mir nur, meine Güte, das ist so anstrengend mit vier kleinen Kindern. Was genau meinen die eigentlich? Schlimmer kann es doch gar nicht werden. Denn man darf ja auch nicht vergessen, ich hatte zu einem gewissen Zeitpunkt auch drei Wickelkinder auf einmal. Eins habe ich davon noch gestillt. Der Max ist da, so mein Ältester, da noch in die Schule gekommen. Ne? Der wurde dann 6. Und wie gesagt, drei Wickelkinder, ein stillendes Kind. Und
Wahnsinn. Wahnsinn.
Verrückt. Und der Gianluca, der war immer so ein bisschen, das Temperament hat er offensichtlich von mir als Italienerin. Mein Mann ist doch ein bisschen ruhiger. Jedenfalls, also wenn er dann was wollte, wie gesagt, der Altersunterschied sind nur 18 Monate. Wenn Alessandro dann aber eben an die Brust wollte, ja, dann konntest du ihm das aber auch nicht erklären, weil er dazu eben auch noch zu klein war, dass jetzt der kleine Bruder eben Hunger hat oder gewickelt werden muss, da ist der mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn du natürlich ein Kind hast, das vielleicht ein bisschen älter ist, dann kannst du es ihm erklären, kannst ihn neben dich setzen, kannst dann dabei noch kuscheln, während du das andere Kind stillst oder hast. Aber dieses Verständnis war nicht da. Und da habe ich wirklich ganz viel Geduld gebraucht. Und es war wirklich anstrengend. Also das kann man sich ja sicher auch vorstellen. Vor allen Dingen mit einem Kind, das jetzt gerade in die erste Klasse gekommen ist. Dein allererstes Kind. Du hast keine Erfahrung. Du weißt nicht, wie das abläuft. Und das ist ja schon aufregend, ne? Erster Schultag. Ja, aber wie gesagt, diese, ich will nicht sagen Arbeit, aber es verlagert sich. Nur weil die Kinder jetzt größer sind, bedeutet es nicht, dass du weniger Arbeit damit hast oder Sorgen, Ängste oder Gedanken zu deinen Kindern. Nur weil sie dann vielleicht volljährig sind, sagst du ja nicht so, jetzt sind sie groß und jetzt können sie gehen. Natürlich stehen sie schon auf eigenen Beinen. Du musst ihnen nicht mehr das Essen klein schneiden. Aber dafür hast du eben andere Dinge, um die du dich sorgst, wie eine Ausbildungsstelle oder das Abitur, das dann ansteht. Du guckst ja immer trotzdem mal drüber oder fragst und beschäftigst dich beziehungsweise interessierst dich auch dafür.
Das was passt für welches Kind? Wahrscheinlich auch. Wir haben auch gerade 3 Schulentscheidungen. Das stresst mich enorm, wo du sagst, okay, ist es das Richtige, ist es die richtige Entscheidung, welche Schule passt? Weil es sind ja trotzdem verschiedene, sind zwar alle unsere Kinder, aber trotzdem ist jedes Kind anders und da musst du anders auf jedes Kind eingehen.
Und nur du als Mama kennst ja dein Kind oder jetzt halt als Papa, dein Mann, aber letztlich sind es Entscheidungen, die ihr gemeinsam trefft und du ja Gedanken, also du dir ja Gedanken darüber machst. Und das meinte ich damit, diese Sorge und Ängste, die verlagern sich dann. Du hast dann halt andere Sachen im Kopf. Also so wie du jetzt gesagt hast, mit der Schulentscheidung hast du das ja in diesem Alter und als sie eben kleiner waren, hattest du ja andere Gedanken. Aber trotzdem bist du ja mit dabei.
Ja, da hatte ich andere Gedanken, habe ich mir überlegt beim ersten Kind, ist die Jacke zu dick, ist die Jacke zu dünn, welche Creme nehme ich, da waren dann andere Details wesentlich. Ja. Der Vergleich ist jetzt recht gut. Am Anfang war, welche Creme nehme ich, wie mache ich es? Und dann ist es die Schulentscheidung. Und in weiterer Folge, meine Großen sind ja 12 und 13. Oder wie ist es dir beim Thema Loslassen gegangen? Weil ich stelle mir das, bei mir ist es jetzt weggehen, ist jetzt noch nicht so ein Thema. Aber gerade wenn ich denke, okay, sie werden dann 15, 16, wir leben doch eher am Land. Das Weggehen wird bestimmt ein Thema und ich hoffe, sie kommen da eher nach meinem Mann.
Wieso? Wie ist er?
Ja, bei ihm war das, der war mehr im Sport. Der war mehr im Sport. Bei dem war das Weggehen nicht so ein Thema wie bei mir wahrscheinlich, dass ich mir denke, okay, ja, hoffentlich kommen sie nach Hannes.
Okay, dann drücke ich dir die Daumen. Nein, es ist natürlich schon, ja. Also mit dem Loslassen, das hat schon auch gedauert. Das ist einfach ein Prozess, der entsteht. Und klar, erstes Kind ist auch nochmal ganz anders. Ich werde das auch nie vergessen. Meine Güte, der Max, also mein erstes Kind, ach du meine Güte, du hast gar keine Erfahrung. Ich wusste nicht mal, wie man ihm ein Zäpfchen gibt. Weißt du, da kannst du jetzt drüber lachen. Da war ich total, mein Gut, ich war 20 Jahre alt, ne? Also ich war da und da gab es es noch nicht so wie heute mit Social Media und TikTok und hin und her. Alle sind jetzt total informiert, was ja auch was Positives sein kann. Aber letztlich war das schon ja was ganz Besonderes. Nicht, dass jetzt meine anderen Kinder nicht besonders waren, als sie zur Welt gekommen sind. Ganz im Gegenteil. Aber es waren schon Hürden, die man, ja, wie sagt man auf Deutsch, Hürden, die man, hilf mir mal kurz.
Ja, es ist alles das erste Mal. Es ist das erste Mal, so wie du es vorhin auch gesagt hast, das erste Mal die Schule, das erste Mal einfach alle Erfahrungen sind neu und wir sind ja nicht als Mama geboren in dem Sinn, sondern wir sind learning by doing, so sehe ich das und aber tagtäglich.
Ja, du lernst ja erstmal alles dazu und worauf ich hinaus wollte, der Max, wie gesagt, also und dann mit seinem Schwimmkurs und dann mit den Sportaktivitäten und so weiter. Und dann Gianluca als mein drittes Kind, der ist dann mit 5 vom 5er gesprungen. Also nur mal so als Beispiel, das hätte ich doch mit meinem ersten Kind niemals so gemacht. Und die Kinder lernen ja auch viel voneinander. Und der Gianluca, der veräppelt jetzt auch immer den Liam. Sagt er, und Liam, wann springst du denn mal von 5er? Und dann direkt, ach, diesen Sommer ist es bestimmt soweit. Er ist ja jetzt 5 geworden, ne? Also, wie gesagt, mit dem ersten Kind ist es halt auch nochmal was ganz anderes. Diese ganzen Eindrücke und was man eben alles dazulernt. Und ja, du wächst einfach auch mit deinen Aufgaben. Und als 5-fach-Mama habe ich und durfte ich ja schon ganz viele Erfahrungen sammeln und zum Loslassen. Wie gesagt, darauf wollte ich ja hinaus mit meinem ersten Kind. Ach du meine Güte, als ich ihn dann zur ersten Feier gefahren habe, ne, hast du ja die Nacht natürlich nichts geschlafen und warst ständig in Kontakt. Und wann soll ich dich holen? Wann ist alles gut? Dann haben sie ihm noch sein Handy damals kaputt gemacht. Ach du meine Güte, was gab es da für ein Drama? Handy damals, also vor, wie viele Jahre ist denn das her? Ich weiß es jetzt gar nicht, also 15 Jahre oder was? Und ach Gott, was war das für ein Drama, ne? Ja, und jetzt mit den anderen, wenn sie weggehen, bin ich jetzt nicht mehr ganz so ängstlich. Naja, jetzt würden sie mich auslachen, wenn sie das hören würden, meine Kinder, weil die wissen, ja, dass ich mir immer Sorgen mache. Aber es ist halt anders. Es ist jetzt anders. Und glaub mir, wenn deine Kinder soweit sind, du wirst dich da reinfinden. Du wirst auch irgendwann ein Stück loslassen. Weil du möchtest ja auch als Mama, dass sie wachsen, dass sie ihre Erfahrungen machen. Das möchtest du ja auch. Du willst es ihnen ja nicht verbieten. Ja. Da müssen wir sehr an uns arbeiten, dass wir ihnen diese Ängste auch nicht
zeigen. Ja, so wie du das sagst, ja.
Das ist ganz wichtig, auch bei mir, mit meinen Ängsten. Also ich lasse sie so gut es geht nicht spüren, weil das haben sie auch nicht verdient, ne? Dass sie dann so eine ganz, ganz ängstliche Mama haben. Also ja, das wäre ja dann auch für die schwierig, ne? Für ihre Jugend.
Wie ist es eigentlich bei euch? Ihr hattet ja letztes Jahr einen schweren Schicksalsschlag. Wie ist es bei euch jetzt danach? Dein Sohn hatte einen Autounfall, wie ist es jetzt für dich danach? Bist du jetzt ängstlicher oder nimmst du dich jetzt mehr zurück?
Also ja, mein zweiter Sohn, der hatte einen schweren Verkehrsunfall, war schwer verletzt und das war natürlich mit das Schlimmste, was mir jemals passiert ist und uns passiert ist vor allen Dingen. Und ja, ich bin jetzt schon ängstlicher, das muss ich auch zugeben. Aber wie gesagt, ich lasse meine Kinder nicht spüren. Wir waren auch bei einer Episode total überfordert beziehungsweise verwundert, wie ich reagiere, weil ich dann das auch mal rausgelassen habe. Da gab es irgendwas, ach, da lag Schnee oder was und dann ist ein Kind ein bisschen schneller gefahren und dann ist es natürlich in mir hochgekocht und dann haben sie sich total gewundert, eben weil ich das nicht so zeige, wobei mit diesem Schlag, welcher mein Leben ja komplett auf den Kopf gestellt hat, also man kann sich's denken, dass ich mich verändert habe und doch auch ängstlicher bin, ganz klar. Also sobald bei uns das Garagentor aufhört und ich das hier oben höre, denke ich schon so, oh mein Gott, also die fahren ja alle Motorrad und große Motorräder. Mein Mann ist da auch sehr ambitioniert und nimmt da die Jungs immer mit. Also da habe ich schon große Angst. Aber wie gesagt, ich muss da, ich springe da über meinen eigenen Schatten. Hab mein Mantra, ne?
Ja.
Da passiert nichts.
Passiert nichts, ja.
Ne? Und lasse ihren Spaß haben und vertraue einfach auf deren Vernunft. Und dieser Unfall, und ich weiß es, auch meine Kinder sind, was das betrifft, sehr vernünftig. Aber letztlich, also wer frei ist von Schuld, werfe den ersten Stein, ne? Ja. Wer hat heutzutage noch nie mal einen Strafzettel bekommen oder ist vielleicht mal ein bisschen zu schnell gefahren.
Ja,
oder
hat das ist.
Mal, also es gibt immer Situationen, also im Straßenverkehr, da reicht ja eine Sekunde. Ne? Und wenn das nicht mit Absicht passiert, also dann darf man sowas auch nicht verurteilen. Das ist meine Meinung. Aber auch das habe ich gelernt. Das war ein Prozess mit diesem Unfall. Jetzt ist er in Behandlung und jetzt läuft's.
Hoffentlich bald wieder gut. Jetzt läuft. Magst du mit uns noch einmal dein Mantra teilen?
Mein Mantra, wenn sie unterwegs sind, meinst du?
Ja. Ja.
Ich bin davon überzeugt, es wird nichts passieren, es ist alles gut. Sie sollen ihren Spaß haben, sie sollen erwachsen werden, vor allen Dingen.
Sie und sollen so leicht erwachsen werden.
Ja, genau.
Das ist das Beste, was du tun kannst und einfach, ja, sie sollen ihren Spaß haben und vertraue auf ihre Vernunft.
Liebe Heidi, was ich auch schon vor dem Unfall mitbekommen habe, aber auch jetzt extrem, ist euer Familienzusammenhalt. Du zeigst ihm auf Social Media, ihr verreist gemeinsam. Ihr seid schon eine richtig enge Bande. Liege ich da richtig?
Würde ich tatsächlich so unterschreiben, meine liebe Verena. Also ich versuche schon, meine Jungs so zusammenzuhalten. Meine Männer, muss ich ja schon fast sagen. Und das ist mir halt total wichtig. Dieses familiäre und ja, wenn ganz viel Liebe da ist, weißt du, das sage ich immer, es sind ja wie so kleine Samen, die du säst und irgendwann, wenn sie älter sind, die Kinder, kannst du ernten und siehst, ne, ja, wie sie sich entwickelt haben. Und ich sehe das an ganz vielen Beispielen, auch als wir ihnen gesagt haben, dass Liam unterwegs ist, wie sie da reagiert haben, voller Liebe und überhaupt nicht sauer oder irgendwie komisch reagiert. Ich meine, mir war das ja super peinlich, es meinen Jungs zu sagen. Ich meine, irgendwann, wie gesagt, der Älteste war zu dem Zeitpunkt 19. Gewisse Dinge willst du ja von deinen Eltern auch nicht hören, wenn du verstehst. Ja. Und nee, sie haben voller Liebe reagiert und auch eben nach dem Unfall jetzt noch mal mehr dieser Zusammenhalt. Ich habe gemerkt, wie sie reagiert haben, wie wichtig es ihnen war, auch immer mit ins Krankenhaus zu fahren, Moritz zu besuchen und dann eben auch, ich habe das dem Moritz am Krankenbett versprochen, sag ich, Moritz, sobald du wieder stehen und laufen kannst und wieder einigermaßen fit bist, ich erfülle dir jeden Wunsch, wohin du auch immer willst, lass es mich wissen und dann fahren wir oder fliegen wir dahin. Und ja, es war und ist nach wie vor ein absoluter Zusammenhalt. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, hier ist nicht auch mal laut oder ne, dann schimpfen sie, oh, du hast mein Pulli oder oh. Aber ich habe das auch auf Instagram mal erzählt bezüglich des Teilens. Bei uns gibt es nicht diesen Satz, das ist meins. Oder, also, wie soll ich das erklären? Ein Beispiel, wenn es jetzt ums Motorrad geht. Zum Beispiel ist Lissandros Motorrad ihm heilig, wie wahrscheinlich jedem. Und wenn ein Bruder sagt, du, Lissandro, ich brauche mal kurz das Motorrad, da gibt's nichts. Also da lächelt er, sagt, ja, klar, aber pass auf dich auf. Also die können teilen und das ist mir auch super wichtig. Aber wie gesagt, natürlich gibt's auch mal ne, so ein bisschen Querelen. Oh ja, du hast jetzt meinen Pulli genommen, den wollte doch ich anziehen. Das wirst du kennen mit deinen Mädels. Mhm. Aber es geht jetzt hier nie so turbulent zu, dass sie sich vielleicht mal nicht anschauen oder sich womöglich noch die Köpfe einschlagen. So wie es mir immer mein Mann erzählt, wie er es mit seinen Brüdern gemacht hat. Also ja, ist mir halt super wichtig und da halte ich auch die Hand drauf und halte sie dahingehend zusammen. Ja, doch.
Bevor ich dich jetzt nach deinem Geheimnis frage, weil das wollen wir, glaube ich, alle wissen, möchte ich mit dir noch ein bisschen über Instagram und YouTube quatschen. Du warst ja mit deinem Mann zusammen selbstständig und hast dann neben den vier Jungs mit YouTube gestartet. Wie kamst du auf diese Idee? Wie können wir uns das bei dir vorstellen? Warum ist das passiert? War es in dir, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt einfach raus? Was waren deine ersten Schritte und wann waren deine ersten Schritte?
Also zunächst, wir sind noch selbstständig. Wir sind es immer noch, nach 25 Jahren. Und also, weißt du, ich bin ja leidenschaftliche Köchin. Und ich habe natürlich bei Familienfeiern oder Geburtstagen immer fleißig und viel gekocht, weil ich es einfach liebe. Und dann wurde ich immer gefragt, Mensch, Heidi, wie hast du das zubereitet? Oder wie geht denn das? Boah, schmeckt das lecker? Oder kannst du mir das mal zeigen? Und bevor du dann jedem alles aufschreibst, dachte ich mir, Mensch, es muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, dass ich mehr Menschen erreiche. Und das war so die Zeit von YouTube. Ich kannte das nicht. Tatsächlich, ne, mit vier kleinen Kindern hatte ich doch anderes auch zu tun, als mich da hinzusetzen und irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen. Da bin ich auch ehrlich.
Aber wann war das, Heidi?
Also mit YouTube, oh Gott, wann habe ich gestartet? Ich meine, es sind 10 Jahre jetzt her ungefähr. Ja. Aber lass mich jetzt nicht lügen, genau weiß ich es nicht, vielleicht 11 Jahre. Aber dann dachte ich, Mensch. Das
sind wirklich die Anfänge noch, ja.
Genau, zu Darumszeiten. Kennst du die?
Ja.
Schaut super gerne. Die war noch auf dem Boden gesessen und hat dann irgendwelche Videos gedreht. Heutzutage brauchst du ja ein Mordsequipment und Hintergrund und alles muss toll beleuchtet sein und so weiter. Ne? Also gleicht schon dem Fernsehen. Ein bisschen schwieriger geworden heutzutage. Ja. Aber letztlich, ja, habe ich so damit gestartet, weil ich gedacht habe, komm, so erreichst du ein paar mehr Leute. Und dann habe ich meinen Kanal erstellt. Damals war das alles noch ein bisschen schwieriger. Ja, da gab es nicht diese ganzen Tutorials, die dir alles Mögliche erklären, sondern ich musste mir das wirklich alles alleine beibringen. In der Nacht dann, wenn die Jungs geschlafen haben, habe ich mich dann hingesetzt und versucht, Videos zu schneiden. Also es war schon alles schwierig. Heutzutage, denke ich, ist das alles ein bisschen einfacher, eben weil man sich, ne, machst YouTube auf und schaust dir irgendwelche Tutorials an. Du wirst es vielleicht mit deinem Blog kennen, wenn du irgendwie was nicht weißt, wie es geht, hast du einfach direkt eine Hilfe und kannst dich da reinfuchsen. Und es gab es halt zu meiner Zeit nicht so extrem. Es gab es schon, aber nicht so extrem. Oder irgendwelche Workshops und so weiter. Ne? Ich wurde ins YouTube Space eingeladen nach Berlin und ach Gott, das war alles so neu und so.
Ja, aber dann warst du wirklich ganz am Anfang dabei, dass du dann da eingeladen worden bist, weil ich glaube, wenn du heute anfängst, wirst du die Chancen, erstens einmal muss die Qualität, die Beleuchtung und alles wirklich top, top, top sein und dass du dann da trotzdem eingeladen wirst. Bist du schnell gewachsen am Anfang? Wie war das bei dir dann?
Also ich muss dir ehrlich sagen, bei uns, das war immer so das Hauptziel, die 10.000 Abonnenten. Ja. Ach Gott, ich weiß es noch. Freundinnen von mir, eben auch damals YouTuberinnen, die haben mir dann eine Überraschungsfeier gemacht. Wir hatten uns da getroffen und dann plötzlich kamen sie dann rein und oh, du hast die 10.000 geknackt. Und das war eine Mordsfeier. Heutzutage ist es wahrscheinlich mit 100.000 Abonnenten so. Es hat sich dahingehend schon ja viel getan und viel geändert. Vielleicht weißt du es auch mit, du hast ja jetzt die 50.000 bei Instagram.
Ja.
Ne, habe ich gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Glückwunsch. Aber ja, es war damals schon nochmal eine andere Zeit, ganz klar. Heute, ja, die 10.000 sind jetzt wahrscheinlich gleich zu den 100.000. Also so würde ich sagen. Aber ich habe meine 67.000 gehalten bisher auf YouTube.
Ja. Eine mächtige Menge, eine mächtige Menge. Wie bist du dann auf Instagram gekommen?
Also eigentlich ging es dann erstmal weiter parallel zu YouTube mit Snapchat. Instagram, das hat mich nicht so interessiert, weil ich dachte, nee, das kann ich nicht, das ist mir zu schwierig. Wobei ich das auch von Snapchat gedacht habe, aber man wächst ja.
Aber Snapchat haltet sich wirklich auch lange. Also ja. Die, das ist ja die App meiner Mädels. Da werden Wände hin und her geschickt und es werden verzerrte Gesichter hin und her geschickt und Flammen und weiß nicht was.
Ja. Aber nach Snapchat habe ich dann mit Insta begonnen, parallel dann eben auch zu YouTube, aber YouTube habe ich ja jetzt erstmal pausiert nach dem Unfall. Ja. War das doch nochmal, oder ist es ein Ticken schwieriger reinzukommen? Bei Insta ist es einfacher, eine Story zu machen, ne? YouTube stellen sich auch viele sehr einfach vor, aber bis du erstmal ein Video erstellst, das ist verrückt, wirklich. Du, also, ja.
Schneiden, beleuchten.
Aber es ist schon sehr, sehr viel
aufwendig.
Video. Ja, sehr aufwendig. Genau.
Wie lange brauchst du da circa für einen Beitrag auf YouTube? Wie können wir uns, wir sehen ja immer nur das Endprodukt und können uns das ja nicht wirklich vorstellen, was da wirklich dahinter steckt.
Also, es kommt halt auf das Video an sich an, wenn es
jetzt. Ja, einfach so einen Einblick, eine normale Episode, die du abdrehst. Wie lange brauchst du jetzt? Ganz ohne Kunden, sondern nur etwas für dich.
Also da bist du schon mehrere Stunden mit beschäftigt. Ja. Also erstens mal, wenn du einen Vlog drehst, dann nimmst du sie ja mit durch den Tag. Dann lädst du dir alles auf deinen Computer und schneidest dann so 3-4 Stunden, lädst es hoch, suchst Musik aus, musst das Thumbnail machen. Also da gehen schon ein paar Stunden ins Land für so ein Video. Aber wie gesagt, es kommt halt drauf an, was für eine Art von Video das ist.
Ja.
Und ist ja bei Instagram nichts anderes. Also wenn du ein Reel erstellst, es geht 30 Sekunden. Aber ich habe also jetzt vor 2 Tagen eins online gestellt, da habe ich allein, ich glaube, 45 Minuten gebraucht für das Voice-Over, weil ich mich ständig verquatscht habe. Dann hat es zu den Sekunden nicht gepasst. Dann ja, habe ich zu schnell geredet, dann war ich außer Atem und so weiter. Also es sind ja alles Dinge, die der Zuschauer gar nicht sieht und auch nicht einschätzen kann, was ja auch gut so ist. Aber da steckt schon eine Menge Arbeit und vor allen Dingen Zeit dahinter, auch wenn das viele unterschätzen. Aber du wirst es kennen, bist du.
Das ist ich stelle mir das ja bei dir sehr aufwendig vor, nämlich auch mit dem Kochen und mit deinen tollen Reels, die du zum Thema Kochen machst. Weil es gibt ja dann, was man wissen muss, du kochst ja für den Alltag, du kochst für die Kinder, für deinen Mann und das filmst du dann währenddessen mit und andere kochen aber jetzt, um quasi zu fotografieren mit dem richtigen Licht und gerade, wie sieht Essen jetzt schön aus? Es muss ja trotzdem auf Instagram schön ansprechend ausschauen und da muss das Licht passen und gerade im Winter hast du nur wenige Stunden. Wie helfen dir deine Söhne? Darf ich das so direkt fragen? Helfen dir die Jungs dabei oder machst du alles alleine?
Also zunächst ja, es muss halt dann auch schnell gehen. Das Essen muss dann parat sein, wenn die Jungs Pause haben. Und ja, dann muss es noch abfotografiert werden und mitgefilmt werden. Also das ist schon aufwendig. Und wenn ich jetzt aber eine große Kampagne habe, ich habe jetzt zum Beispiel von Iglo eine ganz tolle Kampagne gehabt, da haben mir dann die Jungs schon mitgeholfen. Also da habe ich gesagt, hier, ne, und dann haben wir ein Konzept zusammengeschrieben und haben sie dann auch mitgeholfen. Waren meine Protagonisten, meine kleinen Schauspieler. Nein, aber sonst helfen sie mir eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Aber nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ich sie da jetzt auch nicht so mit involvieren möchte, aber wenn ich Hilfe brauche, dann schauen sie schon, dass sie mir vielleicht auch mal mit einem nicht so lächelnden Gesicht, aber dann helfen sie mir schon, ja. Ne, sag ich hier, heute Mittag hilfst du mir mal bitte kurz, ja, okay, Mama.
Ja, das ist dann immer so, manchmal, ich habe auch vorhin gerade etwas abgedreht mit meinem Stativ, der Stativ und ich, mein bester Freund. Ja. Du kennst das wahrscheinlich auch, oder?
Unterhält sich schon mit deinem Stativ, ne? So, ja, ja.
Ja.
Geht's dir heute so, ja, komm, lass mal was arbeiten. Ich kenn's.
Also dieser Stativ, das geht mit mir mit Baden, das geht mit mir überall. Das ist mein bester Freund. Da bin ich schon drüber gefallen. Es ist windschief. Aber es funktioniert noch immer. Und gestern hatte ich wirklich Angst. Ich habe ein Reel gedreht, es war windig. Es hat geschneit und ich war am See mit dem Stativ und ich habe echt gedacht, okay, es wird nicht mehr lange dauern und dann wird es im See liegen. Aber es hat es überlebt. Das Reel ist online, das Stativ gibt es noch immer.
Wie ist es denn mit deinen Mädels? Helfen sie dir, wenn du sagst, Mensch, ich bräuchte mal ein schönes Bild oder eine Produktplatzierung, bei der du ein bisschen mehr Hilfe bräuchtest?
Tatsächlich bei Produktplatzierungen ist es dann mein Mann, der mir dann schon hilft. Mhm. Wenn ich immer was sonst um etwas bitte, beim Fotografieren geht das nicht. Das geht dann nur bei Produktplatzierung, er sagt okay. Und sonst bei Bildern ist es meine mittlere Tochter, die ein irrsinniges Talent hat, sehr viel fotografiert hat, wirklich super Bilder gemacht hat, aber im Moment absolut nicht will. Und deswegen ist es wirklich, also wenn ich Hilfe brauche, mein Mann, dann immer okay. Und also da gibt's keine gemeinsamen Tänze, so wie bei... Ihr habt das ja auch nicht. Manche Accounts haben ja gemeinsame Tänze. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Und er hilft mir bei Produktplatzierungen und er hilft mir bei normalen Fotos, ist es mein Stativ.
Mhm. Ja, also wie bei uns. Ich finde es ja auch bewundernswert, wenn es Familien gibt, die das Bloggen beziehungsweise ja ihr Social Media gemeinsam leben und dafür arbeiten, wenn der Mann ja dann auch nicht mehr arbeiten geht, weil Social Media da ist. Und das finde ich schon auch irgendwie klasse. Ich habe es aufgegeben mit meinem Mann. Ich meine, abgesehen davon, dass wir ja selbstständig sind und auch einen Job haben. Also er macht zwei Bilder von mir. Ich bereite mich aber eigentlich gerade noch vor, mache mir meine Haare hinter oder richte mir die Jacke und dann knipst er schon und sagt, ach, da ist auf jeden Fall was dabei. Naja, da ist die Mülltonne vom Nachbarn noch mit drin und irgendein Nummernschild oder noch irgendein, am besten noch Schild, wo wir wohnen oder so. Und dann sagt er, ja, da ist auf jeden Fall was dabei. Naja, gut, also dann wird es wieder gelöscht und dann versuche ich es irgendwie alleine. Also das geht halt bei uns nicht. Da hat er auch kein Auge dafür und dann nimmt er aus. Also es ist auch in Ordnung. Das ist alles gut. Und die Jungs, ja, wie gesagt, also der Max zum Beispiel auch gar nicht. Oh mein Gott, der hasst es, wenn ich jetzt sagen würde, hier, nimm mal kurz das Handy und hilf mir mal ganz
kurz. Ja, das ist bei mir meine Älteste.
Ja, aber naja, da können wir uns schon mal die Hand geben, liebe Verena.
So unterschiedlich sind die Kinder, so unterschiedlich sind die Männer. Liebe Heidi, ich habe dich ja vorhin gefragt, was das Geheimnis ist in Bezug auf den Zusammenhalt bei euch. Angesichts dessen, dass wir jetzt auch bei den verschiedenen Charakteren waren, wie unterschiedlich Menschen, Kinder sein können,
Was ist dein Geheimnis in Bezug auf den Zusammenhalt? Wie schaffst du das mit deiner doch sehr kunterbunten, mit verschiedenen Charakteren gesegneten Familie?
Ja, also ich versuche viel mit den Jungs zu sprechen und beobachte sie auch viel, wie sie reagieren, wie sie agieren, nicht nur hier familiär, sondern natürlich auch mit ihren Freunden, wie sie durchs Leben gehen, durch die Welt. Also ja, so wie du sagst, es ist wirklich kunterbunt und es ist gar nicht so einfach. Aber sie wissen, wie wichtig es mir ist, vor allem die Liebe eben, je älter sie eben werden, da kommt dann auch das Verständnis. Klar, als sie kleiner waren, haben sie sich schon auf die Köpfe eingeschlagen. Also gar keine Frage, wenn es da um Spielzeug ging. Weißt du, wenn du ein dreijähriges Kind hast und einen fünfjährigen, also der entsteht, also wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, nein, das war immer total harmonisch. Nein, die haben schon abgeschnitten, haben sich das Spielzeug weggenommen oder da hat der eine dem anderen irgendwas angekriegselt oder also mit Stiften oder kaputt gemacht sogar.
Und in der Pubertät?
Sind sie... war gar nicht so ausgeprägt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Mädchen ist. Heißt ja, da wäre es schlimmer, aber ich habe das so nicht gespürt. Nur bei einem war es ein bisschen auch schulisch, ja, ein schmaler Grat. Da wusste ich auch nicht so recht, wie ich reagieren oder agieren soll. Ne, klar, vor allen Dingen, wenn du es nicht gewohnt bist. Der erste immer alles super, Gymnasium, sein Abitur gemacht, das G8. Ne? In 8 Jahren hat er da sein Abi gerockt. Und plötzlich siehst du, dass es halt bei einem anderen Kind anders läuft. Aber letztlich auch da wächst du an deinen Aufgaben und an den Situationen und versuchst da natürlich das Beste rauszuholen. Aber auch da hätte ich jetzt kein Patentrezept. Ich glaube, als Mama hat man ein gutes Bauchgefühl.
Learning by doing, und sollte ein Fehler passieren, einfach learning und entschuldigen und darüber reden und das einfach so sehen. Also
ja, richtig. Weißt du, und nach dem, was bei uns passiert ist, ich hatte es gestern noch mit einer Freundin drüber, also bei mir muss schon echt viel passieren, dass mich das irgendwie beeindruckt, ne? So, wenn irgendwas in der Schule ist oder so, denke ich mir, ach komm, was gibt Schlimmeres, ne? So, ich weiß nicht. Vielleicht hat mich das dahingehend auch nochmal ein Stück weit gebeutelt. Nicht, dass ich mich jetzt nicht da reinfuchse oder verrückt mache, wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, was in der Schule ist. Aber letztlich, das sind alles Dinge, die man remediare, wie würde man das auf Deutsch sagen, die du wieder in Ordnung bringen kannst.
Also es ist das Leben, ein Auf und Ab, und gehört dazu.
Ja, richtig. Und es gibt ein italienisches Sprichwort, das besagt, es gibt für alles eine Lösung, außer für den Tod.
Ja.
Außer für den Tod, weil wenn das mal so weit ist, dann kannst du nichts mehr lösen. So. Und das ist auch so ein bisschen manchmal mein Mantra, wo ich mir da so denke, naja, okay, komm.
Es gibt für alles eine Lösung.
Es gibt für alles eine Lösung, Verena. Vielleicht sieht sie anders aus, als du sie dir gewünscht hättest. Aber letztendlich gibt für alles eine Lösung. Ja. Und jetzt auch mit meinem Sohn, der ja dann leider nicht sein Abi machen konnte, eben wegen der Fehlzeiten und wegen des langen Krankenhausaufenthaltes. Aber letztlich, ja, dann muss er es halt später nachholen. Es war ganz schlimm für ihn. Wir haben da viel und lang darüber gesprochen. Aber letztlich, meine Güte, er wird es nachholen und dann ist es halt später. Und irgendwann, wenn er 35 ist, fragt kein Mensch mehr danach, du, wie alt warst du eigentlich, als du dein Abi gemacht hast? Fragt ja kein Mensch mehr danach, ne?
Niemand fragt danach. Es ist dann einfach,
Es gab Gründe dafür und deswegen habe ich da auch viel mit ihm gesprochen, habe gesagt, du, da gibt es schon eine Lösung. Mach dir mal keine Sorgen. Das wird schon. Hauptsache, du bist da.
Das ist das Wichtigste. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Und alles andere
ist dann
surfen wir. Liebe Heidi, ich habe hier noch eine abschließende Frage an dich zum Thema Surfen. Du siehst blendend aus. Du siehst einfach immer blendend aus. Wie hast du das gemacht, wo die Kinder klein waren, wie hast du das gemacht, dass du trotzdem immer auch auf dich geachtet hast? Ist das also, die Italienerin in dir oder ist das die, wie setze ich mich bei meinen Männern durch? Wie hast du das geschafft?
Das kann ich sowieso schon mal nicht bestätigen, dass ich so blendend aussehe. Ich fühle mich schon, so wie ich aussehe, nämlich müde.
Du siehst blendend aus.
Ich danke dir von Herzen, das kann ich nur weitergeben. Du bist auch eine wunderschöne Frau. Aber weißt du, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, wie man durchs Leben geht. Wenn du morgens schon so negativ bist und aufstehst und dir denkst, ach du, ich will jetzt keine Schimpfwörter sagen, du weißt, ich sage gern Schimpfwörter. Nicht, dass jetzt alle Italiener so wären. Aber wenn das Wetter morgens schlecht ist und ach nee, alles ist shit und so, nee, ich stehe morgens auf und bin schon mal froh, dass ich wach bin, dass ich keine Kopfschmerzen habe, dass ich fit bin, dass ich ja einen schönen Tag jetzt beginnen kann. Und ich glaube, wenn man das auch ein Stück weit lebt und ausstrahlt, ja, das ist natürlich was auch mit dem mir gegenüber. Ich gehe in einen Raum rein, du weißt, wir sind ja auch bei vielen Events eingeladen und ich betrete einen Raum, es ist mir egal, ob da 300 Leute drin sind und ich keinen Mensch kenne, ich gehe rein, lächle, gehe auf die Leute zu, das ist halt meine Art. Und ich durch diese Fröhlichkeit, und ich liebe das auch, wenn ich die Zähne der Menschen sehe. Ich sage immer, ja, Kinder, achtet auf eure Zähne. Also da achte ich ja penibelst drauf, dass sie zum Zahnarzt gehen, zum Kieferorthopäden, dass sie gerade Zähne haben. Das haben meine Eltern leider verpasst. Ich habe mir dann mit knapp 30 noch eine Zahnspange selbst beschafft, sozusagen. Weil ich das super wichtig finde, wenn jemand den Raum betritt, fröhlich, lächelnd reinkommt. Egal, ob jetzt geschminkt oder ungeschminkt, also ja, rausprechlich. Und glaub mir, morgens, wenn du mich einkaufen gehen sehen würdest, ne, im Schlauer-Look mit meinen Hausschlappen, bunte Socken, keine Ahnung, einem roten Mantel, das ist mir total egal, aber ich lächle, weißt du, ich komme rein, ich lächle, bin freundlich und nur so, denke ich, kann mir mein Gegenüber ja auch nur entgegentreten. Warum sollte der mich dann böse anschauen? Weißt du, ich gebe dem ja schon was.
Ja.
Also ich gebe ihm ja schon was mit.
Also das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück. Liebe Heidi,
danke. Danke für dieses nette Gespräch und für deine tollen Einblicke. Es ist immer schön, dich zu hören. Noch schöner ist es, dich zu sehen. Und darauf freue ich mich schon sehr, wenn es bald wieder soweit ist. Danke dir.
Danke, liebe Verena. Ich habe zu danken, liebe Verena. Danke für deine Zeit. Es war sehr schön. Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit dir und ich freue mich auf unser Treffen. Ja, das wird bestimmt super schön.
Ich mich auch. Danke sehr.
Herzlichen Dank für das Hören und ein virtuelles High Five an dich. Schick mir gerne eine Privatnachricht oder tagge mich auf Instagram. Verrate mir, wie dir der Podcast gefallen hat. Wenn du noch tiefer eintauchen willst, gehe auf www.mamawahnsinn.com und abonniere den Newsletter. Hier bekommst du garantiert alle Infos aus erster Hand. Ich freue mich auf dich!